Halleluja, Jesus. Wir gucken oft nach Menschen und sehen, was sie für einen Dienst tun, wie einflussreich sie sind. Ich möchte vielmehr einüben zu sehen, welch wunderbare Geschenke und Geschöpfe Gott in meiner Umgebung gesetzt hat, unabhängig vom Leistungsstreben und von der Effektivität. Ihr Lieben, ich bin immer noch mit euch hoffentlich unterwegs, was die Sache mit dem Heiligen Geist angeht. Seit Pfingsten lässt mich das ja nicht los und je mehr ich in diesem Thema rumpule, denke ich, oh, ich muss noch eine Fortsetzung machen und noch eine Fortsetzung machen. Und ich habe gedacht, ich will heute mit euch drüber reden, über die Dinge, die ich in der Sache mit dem Heiligen Geist nicht schaffe, über das Reden meiner Schwächen. Ist natürlich immer risikoreich, wenn man als Pastor über seine Schwächen redet. Aber bevor ich da jetzt einsteige, kurz wieder eine Wiederholung, damit wir durch Wiederholung auch üben. Unseren Standardvers aus Johannes 1,16, Gnade um Gnade, ja, ihr wisst, ja, von Weihnachten ist er noch drin. Und für alle, die nicht da waren, Apostelgeschichte 2, nicht Apostelgeschichte 8. Ich muss das natürlich jetzt noch umstellen hier, damit ihr das auch alles seht. Apostelgeschichte 2, nicht Apostelgeschichte 8. Einige werden sich daran erinnern. Da steht ja diese Geschichte, wie das Pfingsten alles passiert ist. Und wie Petrus dann aufsteht und sagt, gebt acht Leute, wenn ihr nicht wisst, was jetzt zu tun ist, dann tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Da waren wir dann stehen geblieben und haben viel über Buße geredet. Und vor 14 Tagen, wer war vor 14 Tagen hier? Da hatten wir mal Buße ganz praktisch geübt. Erinnert ihr euch noch dran? Ihr musstet alle euren Lieblingsplatz verlassen. Ihr musstet in der Gemeinde aufstehen und jeder musste sich woanders, ich bin versucht, das nochmal zu machen. Wir probieren das nochmal. Jeder steht auf und setzt sich woanders hin, nicht auf seinen Lieblingsplatz. Die Einzigen, die Schwierigkeiten mit dem Sitzen haben, mit dem Kissen, die dürfen sitzen bleiben. Und jeder steht auf und setzt sich am besten neben jemanden, den er noch nicht kennt. Also, ihr habt nochmal Zeit, Buße zu tun. Damit wir wirklich sehen, es hat was mit Situationsveränderung zu tun. Und nicht mit einem Gefühlsleben. Ja? Die Gäste dürfen auch sitzen bleiben. Ihr sitzt in der Regel ja nicht auf den Plätzen, wo ihr jetzt sitzt. Wunderbar. Und die von ganz hinten, die dürfen ganz nach vorne rücken. Ich habe eine feuchte Aussprache. Das ist in der wärmeren Zeit jetzt sehr angenehm. Ich hatte nicht gesagt, dass ihr schwatzen solltet. Versteht ihr, Buße tun heißt nicht nur zu hören, was der Pastor sagt oder in der Predigt kommt, sondern das heißt auch aufstehen und sich bewegen. Machen wir nur das eine, werden wir nur Hörer des Wortes, es wird nichts passieren in unserem Leben. Wir machen den ganz normalen sozialistischen Gang weiter. Nichts verändert sich. Ja? Was mit der... Nein, lassen wir das jetzt lieber. Wir haben die Vergangenheit. Buße tun heißt, ich muss anfangen, umzudenken. Ich muss bereit sein, Platzwechselvorgänge in meinem Leben einzuleiten. Ich darf nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich muss aufstehen, mich bewegen. Sonst nützt Buße gar nichts. Sonst bin ich theologisch schlauer. Ich weiß dann, was richtig und was falsch ist. Aber ich sage euch das, für die Ewigkeit bedeutet das gar nichts. Und die Bibel sagt, der Weg ist schmal, der zum Leben führt und der ist breit, der in die Verdammnis führt. Und das ist was ganz Dramatisches, in die Verdammnis zu kommen. Dann ist Urteil gesprochen. Und ich kann nur abbiegen, indem ich einen Platzwechselvorgang nehme. Und ich habe gesagt, zum Beispiel müsst ihr immer wieder hören, du bist wertvoll. Da müssen ganz viele Leute drüber Buße tun, weil sie mit sich ständig unzufrieden sind. Ich hatte gesagt, zu dicker Bauch, zu krumme Beine. Ich vergesse immer so viel. Oh Mann, wenn Gott jeden Gedanken schon kennt, er vergisst du nicht? Ja, das könnte auch gefährlich sein. Aber dann lassen wir mal. Buße tun heißt, ich muss wieder ein anderes Bild kriegen von mir und meinem Nächsten. Sonst ist es wirklich Quatsch. Sonst sind wir nur religiös unterwegs. Wenn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, er liebt doch keine Krücken, sondern Dinge, die er wunderbar geschaffen hat, das ist doch gigantisch, oder? Schau dich im Spiegel an, du bist ein Unikat. Keiner hat so schöne, krumme Beine wie du. Ja, du könntest nie ein guter Fußballspieler werden. Seht ihr mal, manche Fußballspieler, die da so spielen, die haben Füße, das sagst du, kein Wunder, da die nicht laufen können. Aber gut. Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen, heißt Buße tun. Man muss sich wirklich aufmachen, der Weg zur Taufe. Nebenbei, es kommen zunehmend Anmeldungen zur Taufe rein. Ich bin gespannt, was nächsten Monat alles passiert, wie viele Leute wir sein werden. Hier habe ich noch so ein Bild von vor einem Jahr. Ach, das war damals, vor zwei Jahren war das so lustig. Da waren ständig Kinder, die um mich rumgeschwommen sind. Und dann fragt einer, was macht ihr da? Ja, wir taufen. Ich war gerade so dabei, Hände aufzulegen, fragt mich ein Kind, darf ich mal unter deinen Füßen hertauchen? Sag ich, nee, das passt jetzt gerade nicht. Nach einer Weile, nachdem die das gesehen haben, zwei, drei Mal, dass ich jemanden getauft habe, kam einer an und sagt, tauchst du mich auch mal unter? Und die Krönung war vor drei Jahren, als da eine Oma im FKK-Setting ausgestiegen ist und sich während meiner ganzen Predigt im Hintergrund angezogen hat. Aber wie gesagt, aber das Wichtige war die Taufe selbst. Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, da haben wir dann Zeit genommen. Wie geht es? Ich habe gesagt, man muss, wenn man Lukas 11, Vers 9 bis 13 lesen, dann muss man Hunger haben. Ich will wirklich diese Veränderung. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Ohne diesen Hunger passiert gar nichts. Wenn du sagst, na ja, wollen wir mal gucken, was Gott so macht. Na ja, aber ich hätte heute gern noch was anderes vor. Dann passiert nicht viel was. Aber wenn Kinder Hunger haben, dann weißt du, dann springen Eltern, weil dann werden Kinder unausstehlich. Und ich wünschte mir von dieser Gemeinde, dass wir unausstehlich wären, wenn es um die Sache des Heiligen Geistes gehen würde. Dass wir wirklich unausstehlich wären. Ich will ihn haben, ich will ihn haben, ich will ihn haben. Wir sind da so normal geworden. Aber ohne Heiligen Geist geht nichts und ohne das Vertrauen, dass er uns wirklich was Gutes gibt. Die Bibel spricht ja davon, dass sie sagt, wenn wir bitten um Brot, werden wir keinen Skorpion kriegen und. Ja, könnt ihr nachlesen, Lukas 11, ich will mich nicht wiederholen oder hol dir die CD. So, da wäre natürlich die Frage, worauf hast du Hunger? Ja, da gehe ich jetzt mal schnell durch. Da müsstet ihr von der CD holen, sonst komme ich nicht zu meinen Themen heute. Heute ist nämlich die Sache dran, die Sache mit dem Warten. Und jetzt kriegt er auch mit, weswegen ich meine, wo meine Schwächen drin bestehen. Aber ich lese erst die Bibelstelle. Apostelgeschichte 1, 4 bis 9 und von 12 bis 14 lese ich. Und als er, Klammer auf, Jesus mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er zunehmend aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Schabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese waren alle stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Teil 1 meiner Auslegung für heute. Warten ist nicht meine Stärke. Wer ist mit mir im Club? So der klassische fromme Spruch, ja, gib mir Geduld, aber mach schnell. Ja. Diese Sachen, die sind ja richtig, richtig problematisch. Wenn ich, ja, wir sind ja BVG verwöhnt, wir schimpfen zwar immer auf die BVG, aber du musst einmal am platten Land wohnen. Und dann kommst du hin, der Bus ist weggefahren, du schaust auf die Uhr, schaust auf den Plan, in 2 Stunden kommt der Nächste. Und du hast kein Handy dabei, du kannst also nicht spielen. Ja, ehrlich, es ist ätzend, 2 Stunden Pause. Und jetzt sagt Jesus noch, wartet, bis ihr angetan werdet. Ich dachte also, was Dümmeres hätte er für mich nicht sich hätte einfallen lassen können. Er hat gesagt, also guck mal, sei mal nächsten Sonntag 10 Uhr in der Begegnungskirche um 10.15 Uhr, wenn ihr einigermaßen angefangen habt, während dem Lobpreis komme ich. Stattdessen sagt er, warten, ohne mir einen Plan zu geben. Wie lange? Das ist ja noch schlimmer. Also warten ist nicht meine Stärke. Ein zweites Problem, was meine Stärke ist, wenn ich nicht genau weiß, worauf ich warten soll. Sie hatten ja die Verheißung des Vaters. Aber wie sah die im Einzelnen aus? Ich habe mal hier so ein paar dieser Verheißungen des Vaters mal so rausgesucht. Der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, so steht es in Johannes 14, 17. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Geist der Wahrheit soll kommen. Wow! Aber was ist das, der Geist der Wahrheit? In Johannes 15, 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis von mir geben. Also Tröster kann ich ja verstehen. Aber wie der Geist der Wahrheit? Johannes 16, 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheiten leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch noch verkündigen. Also, aus diesen Versen kann ich mir jetzt ganz nebelhaften Gebilde machen, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt. Ich gehe mal erst die ganz logischen Dinge hierbei durch. Mal sehen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Als erstes, Tröster. Ich bin manchmal nicht so fröhlich. Dann wäre ganz gut, wenn ich jemanden hätte, der mich tröstet. Bei Kindern weiß man das, die wollen eine Schokolade, sie kriegen es nicht. Und dann kommt Papa nach Hause, Mutter hat gesagt nein und Papa sagt, ach komm, ich tröste dich. Nimmt ihn in den Arm und plötzlich geht der Lärmpegel nach unten. Kennt ihr sowas? So sind wir auch, nur wir schreien meistens innerlich. Wir sind nicht mehr so laut. Dann brauchen wir, dass ein Tröster kommt. Ich brauche das manchmal, dass ein Tröster kommt. Also der eine Teil. Der zweite Teil, Wegweiser. Ich meine, hier sind die wenigsten unter uns, ja, vielleicht gibt es einige, die sich in der Phase der Suche nach einem Ehepartner befinden. Und ich kenne das Standardproblem, wenn jemand eine Zeit lang für einen Ehepartner gebetet hat. Jetzt muss ich Acht geben, dass ich niemanden angucke. Ich gucke mal nach oben. Dann kommen die dann und sagen, Paul, ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich bin mir nicht sicher, ob da der Richtige ist. Also jeder, der eher mal fromm unterwegs war und wollte dann fromm heiraten, der hat dieses Problem schon mal gehabt. Und dann würde man gerne wissen, so wie ein Wahrsagezelt am Mittelaltermarkt, du gehst da rein und da sieht deine Oma mit einer Glaskugel und ein paar Karten, die sagt, Moment, er heißt Knut, er ist am 6.9.55 geboren, na, ein bisschen alt für dich, aber geht. Ja. Und danach sagst du, ja gut, jetzt weiß ich Bescheid. Aber der Heilige Geist ist kein Wahrsagegeist, sondern er wird uns in dem leiten, was wirklich wichtig für uns ist. Und wenn du einen Ehepartner suchst und du bist fromm, dann hat er dir einen heiligen Verstand gegeben. Er hat dir heilige Kriterien gegeben. Und wenn du die nicht anwendest, dann kannst du sowieso knicken. Dann wirst du mit Gott natürlich diskutieren, egal was er dir sagt. Und ich glaube auch, dass Gott dir zubilligt, dass du eine eigene Entscheidungsfreiheit hast. Also wenn du sagst, du willst eine lange Dürre haben als Mann? Du willst jemanden mit kurzen Haaren? Soll wunderschön gebaut sein, nicht? Also du kannst dir alles vorstellen. Schlaflose Nächte, dann würde ich nach sowas suchen. Dann würde ich nicht nach einer etwas fülligeren suchen. Manche mögen es mollig, aber ich meine, dann würde ich nicht danach suchen, das wäre Dummheit. Also schau dich um. Wo dir gefällt, dann sprich mit Jesus durch. Aber verstehe, wir wollen oft, wenn eine Berufsentscheidung ansteht, dann wollen wir ganz groß hören, so spricht der Herr. Nachher sagt der Sahara und du hast immer einen Ruf zu den Eskimos gehabt. Ja? Verstehst du? Wenn wir hier normaler werden, der Geist der Wegweisung ist, wenn es nicht mehr anders geht, wenn er zu dir reden kann und sagt, okay, Wegweisung würde bedeuten, du vergibst jetzt mal deinem Nächsten. Du schmolzt schon viel zu lange. Das wäre eine Wegweisung. Hey, du liest die Bibel und sagst, oh, oh, wie oft muss ich vergeben? Ich radiere eine Null, 7 mal 7 reicht aus. Wenn wir da Wegweisung aus dem Wort wieder hätten, dass wir weise leben könnten, wenn du die Schrift auftust und fängst an zu lesen, dann weißt du, was richtig und was falsch ist. Das verstehe ich, Wegweiser, also klar, wo es lang geht. Aber jetzt der Geist der Wahrheit, der hat mir ein paar Probleme gemacht. Weil das ist ja die Frage, ich wollte ja über meine Schwächen reden, also Geist der Wahrheit. Die Frommen unter uns, die werden jetzt sofort wissen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also nehmen wir mal an, das ist der Geist Gottes, der Geist vom Herrn Jesus, von dem gesprochen wird. Gut, aber was heißt das in der Praxis? Was heißt diese theologische Frage in der Praxis? Man kann jetzt tief einsteigen in die philosophischen Betrachtungen, was Wahrheit ist. Will ich gar nicht, aber ich gebe euch so ein paar Anregungen. Es gibt die subjektive Wahrheit. Die erleben wir jeden Sonntag im Gottesdienst. Dem einen ist die Musik zu laut und er meint das wirklich ehrlich. Sagt, au, das war heute laut. Und dann geht er nachher zum Technikstand und sagt, konntet ihr nicht was runterziehen? Das hat richtig wehgetan. Und dann sind die jungen Leute, die schon, ich sag mal, riesen Kopfhörer brauchen, um noch was zu hören. Sie sagen, ach, das war heute aber leise. Wenn wir da ein bisschen mehr Dampf reingeben würden. Nebenbei, je älter man wird, umso mehr Frequenzen kann man nicht mehr hören. Deswegen hat man ein anderes Lärmempfinden. Die Phonzahl ist nicht höher. Hätten wir hier einen Posaunenchor, der würde von der Phonzahl wesentlich lauter sein, als das, was von der Technik hier kommt. Aber die Frequenzgänge sind anders. Wenn wir jetzt ein Phongerät messen würden, wäre der deutlich lauter. Aber die Frequenzen sind anders. Und mit zunehmendem Alter hört man anders. Also haben wir subjektive Wahrheiten. Die einen haben recht, die sagen, ey, mir fliegt das Hörgerät raus, Paul. Und die anderen sagen, ey, bin ich hier zum Schlafen gekommen? Lass die Mucke mal richtig laufen. Ja, versteht ihr? Das sind subjektive Wahrheiten, die sind da, die muss ich ernst nehmen. Und wehe in der Gemeinde, wenn subjektive Wahrheiten zum Absoluten erhoben werden, dann haben wir Krieg. dann sind die für laute und für leise Musik, also acht geben, das ist die subjektive Wahrheit. Aber es gibt ja auch die objektive Wahrheit. Ich will euch das so ein bisschen festmachen. Und die objektive Wahrheit, da komme ich wieder auf Jesus zu sprechen. Ich hatte ja vorhin noch mal so angedeutet, wie das mit uns ist, wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin. Da lässt sich das immer gut festmachen. Wenn ich mich da wiederhole, nehmt mir das nicht so übel. Aber die objektive Wahrheit vom Geist Jesus sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist wunderbar geschaffen. Da hält deine subjektive Wahrheit, dass du zu dick oder zu dünn bist, gar nicht stand. Gott hat das gesagt. Der Geist Jesu sagt das. Das steht da geschrieben. Das ist ganz klar. Wir regen uns drüber auf, wie das mit der Homosexualität ist. Jetzt muss ich Acht geben, dass ich die richtigen Formulierungen treffe, damit mir niemand einen vors Knie treten kann. Wenn die Bibel das deutlich ausdrückt, dass das Sünde ist, dann ist das eine objektive Wahrheit. Die kann ich jetzt natürlich versuchen, mit meiner subjektiven Wahrheit auseinanderzunehmen und sagen, na, wir diskutieren mal hin, das war früher alles anders und so wie heute. Dann bin ich auf einmal auf einem ganz anderen Schiff. Ich kann das Thema Familie nehmen. Ich kann das Thema Ehe nehmen. Ich kann das Thema nehmen, was Eigentum ist und so weiter. Ich kann alle diese Dinge der Bibel nehmen und kann sie durch subjektive Wahrheiten, wie ich sie empfinde, weitergeben. Aber die objektive Wahrheit ist, Gott hat gesagt. Punkt. Und der Geist der Wahrheit, der Geist Jesu Christi unterstreicht das. Es gibt manche Dinge, die sind nicht zu diskutieren, ob ich katholisch oder evangelisch bin. Die stehen da und die kann ich nicht ausradieren und kann sagen, okay, machen wir es heute mal anders. Versteht ihr? Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wenn der Geist vom Herrn Jesus kommt und er uns in alle Wahrheiten reinreden will, wenn er uns leiten will, wenn er uns trösten will da drin, dann steht es fest. Da kann ich lange drüber diskutieren, aber ich sage euch eins, er sitzt am längeren Hebel. Ich kann tausendmal anderer Meinung sein, er sitzt am längeren Hebel. Und er definiert sehr genau, was Unzucht ist, er definiert sehr genau, was Sünde ist. Das kann ich nachlesen. Er gibt es uns sogar noch schriftlich. Hey, hammerhart. Aber wenn ich den Heiligen Geist wirklich will, den Geist der Wahrheit, der uns leiten will in alles, was er gesagt hat, so habe ich das vorhin gelesen, dann muss ich mich hinterfragen, ist meine Meinung richtig? Ich meine jetzt nicht die Meinung der Kirche. Das möchte ich ganz stark unterscheiden. Ich glaube, du kannst ohne Kirche zu Hause ganz alleine über ein Wort Gottes stille werden und sagen, ist es die Wahrheit oder ist es sie nicht? Da brauche ich weder einen Papst, noch eine Enzyklika, noch eine Predigt aus der BK für. Entweder glaube ich das, dann habe ich einen Anspruch auf den Geist der Wahrheit, der mich da hineinführt. Ihr merkt, ich rede über meine Schwächen, weil ich diskutiere ja auch ganz gerne mit Gott. Ich habe euch ja mal erzählt, wie das war mit dem Abendmahl, wie Jesus sagte, ey, du feierst mal Abendmahl mit den Bedürftigen, mit den Armen. Und da habe ich gedacht, nee, Herr Jesus, da steht, jeder prüfe sich selbst, die fallen doch alle durchs Raster, das können wir nicht machen. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Ein halbes Jahr lang habe ich mich mit ihm gezankt über diese Theorie, weil ich sage, nur wenn ich ganz heilig bin, dann darf ich zum Abendmahl kommen. Bis der Heilige Geist kam und sagt, du hast einen Irrglaube. Das ist ein Mahl für Sünder. Wer bei der Prüfung zum Ergebnis kommt, der ist Sünder und er möchte Vergebung der Schuld, der darf kommen. Wer gerecht ist, wozu braucht er dann noch mal ein Abendmahl, das Gedächtnismahl? Der kann es doch knicken. Der weiß ja doch schon alles. Aber ich sage euch, ich freue mich auf nächsten Sonntag, weil ich brauche das Abendmahl. Ich muss mich wieder daran erinnern, dass er für mich gestorben ist, dass er mich liebt. Ich komme, weil ich weiß, alleine ohne ihn schaffe ich es nicht. Aber dann musste er mich korrigieren. Und ehrlich, ich lasse mich nicht gerne korrigieren. Das fängt mit meiner Frau an. das geht mit dem einen oder anderen Gemeindemitglied weiter. Naja, und bei Gott denke ich mal, okay, Gott, du könntest ja noch, ja, aber wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser objektiven Meinung? Bin ich ein Kind Gottes? Ja. Sein Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Ach, ich habe mir noch was aufgeschrieben, muss ich noch so. Zum Pastor Wilhelm Busch hat er eine Anekdote geschrieben. Kommt mal eine Oma und sagt, Herr Pfarrer Busch, ich habe einen Enkel. Der ist jetzt ein paar Mal beim Klauen erwischt worden. Könnten Sie sich mal um ihn kümmern, weil er hat einen guten Kern. Eine glatte Lüge. Die Bibel sagt, wir sind Sünder von Kindesbeinen an. Wir sind erlösungsbedürftig. Das Gute im Menschen, wenn du da suchen willst, kannst du knicken. Wenn was Gutes gefunden wird, dann ist es von Gott geschenkt im Moment. Allein wenn ich nicht zu euch hingucke, sondern meinen Charakter betrachte, ich übe schon so lange fromm zu sein. Aber manchmal denke ich mir, Paul, Gott sei Dank war kein Gemeindemitglied in der Nähe. Ich möchte mit Paulus sagen, in mir wohnt nichts Gutes. Ich will das zwar. Das ist ein anderes Thema. Geist der Wahrheit. Ach, noch eins. Das Rizinusphänomen. Rizinus gehen Abführmittel. Aber ich meine jetzt das bei Jona. Wer kennt die Jona-Geschichte nicht? Nicht? Ah. Ja, da ist ein großer Prophet, der wird, sagen wir, nach Ninive oder Berlin geschickt und soll da Gericht Gottes verkündigen. Und dann will er erst nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, aber schließlich geht er doch. Er verkündigt es, die Güte Gottes, dass Gott verzeihen will, weil die Buße tun, die setzen sich um, die denken um. Und die ganze Stadt bekehrt sich. 240.000 Leute. Das wäre was für Berlin, wa? 3,4 Millionen. Wir würden Ninive toppen. Also eigentlich ein Grund zu jubeln und zu preisen. Ne? Dann geht Jona auf den Berg und denkt, so, jetzt müsste aber das Gericht Gottes kommen. Sitzt da und wartet und sagt, ich wollte schon immer mal sehen, wie der Vesuv auf Ninive runterprasselt. Und dann wächst mitten im Warmen so ein schöner Rizinusstaude, die gibt im Schatten und er sagt, jetzt kann ich das Spektakel im Schatten beobachten. Und dann auf einmal kommt so ein kleiner Wurm, geht in den Rizinus rein und der verfault und fällt zusammen, er sitzt wieder in der Sonne. Da fährt er aus der Haut und sagt Gott, ey, ich bin dein Knecht, ich tue alles Mögliche und ich genieße den Schatten und was machst du? Du nimmst mir den Schatten. Sonderbar, nicht? Das ganze Ninive hat ihn nicht gekratzt, aber der Rizinusstrauch. Und ich habe gedacht, das entdecke ich bei mir auch. Gebe euch das Beispiel. Da entdecken wir jetzt neulich unten, wenn du in den unteren Raum kommst, ein Loch in der Scheibe. Da ist ein Ball anscheinend gegengeflogen oder jemand hat Kreuzberg gespielt. Ja, ein Stein ist geflogen. Jetzt kommst du dahin und sagst, ey, ich mache mir hier die Hacke krumm, damit das einigermaßen hier schön aussieht. Wir bauen da was auf und da kommt irgend so ein Pinuckel und reißt das wieder runter. Man müsste ihn würgen. Anstatt zu denken, Herr Jesus, es geht doch nicht darum zu fragen, wer ist es gewesen, sondern wie ist es passiert? Kann ich ihn noch lieb haben? Eine Scheibe kann man immer wieder ersetzen. Aber jemanden lieb haben ist kaum zu toppen. Das heißt, ich denke dann manchmal so, die machen mir meine Arbeit kaputt. Und ich bin dann sauer, weil die meine Arbeit, merkt ihr den Egoismus, der Rizinus-Effekt, das Abführmittel bei mir. Ich sage, die ruinieren mein ganzes Leben, alles, was ich mir aufgebaut habe, wird ruiniert. Und ich denke nicht aus Gottes Sicht. Geist der Wahrheit, wäre jetzt viel zu sagen. Wie gehe ich damit um? Mach Schluss mit der Lüge. Mach Schluss mit der Lüge. Es heißt nicht nur von Übertreibung und was nicht alles. Lüge fängt viel früher an. Mach Schluss mit der Lüge. Und das wird in diesem Teil mit dem Heiligen Geist dann auch wieder sehr schön dargestellt. Ach, da komme ich nachher. Er sagt, und lasst euch taufen, wartet auf die Taufe im Heiligen Geist. Das ist jetzt also nicht die Wassertaufe, sondern dass ich aufstehe und sage, ich breche mit der Lüge, damit ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen kann. Ich muss es wieder wollen, taufen tut er. Das ist das, wo ich meine Schwierigkeit mit habe, meine Schwäche, das Verlassen der Lüge auf den unterschiedlichen Ebenen, die ich angerissen habe. Aber es gibt noch ein weiteres Ding, was mich sehr beunruhigt. Wie haben die Jünger das dann schließlich gemacht, diese Wartezeit ausgefüllt? Die haben ja nicht einfach nur auf dem Sofa gelegen und haben gesagt, mal sehen, was kommt. Sondern sie waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Einmütig im Gebet. Das ist noch so ein Punkt, den muss ich unbedingt mit euch noch verhackstücken. Weil sonst ist Warten ganz stressig. Ich habe im Lexikon nachgeguckt, was Einmütigkeit heißt. Das heißt Übereinstimmung des Willens und der Gesinnung. Das hat also nicht mit parlamentarischer Abstimmung zu tun. 96% dafür, 4 dagegen. Auf Ägypten bezogen heißt das, die Muslimbrüder und die Kopten, die sagen, wir sind eines Sinnes, egal was es kostet, wir wollen, dass unser Land eins ist, dass es jedem im Volk gut geht. Unabhängig, wie viele Stimmen jetzt der kriegt oder der, das ist was ganz anderes. Abstimmungsergebnisse sind demokratisch, hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber einmütig sein, und das ist eben was für Familie und ist was für Gemeinde, heißt, dass ich eines Sinnes bin und das braucht Mut. Sonst stände das nicht da drin. Einmütig. Das fordert Mut. Ich muss Teile von mir ablegen, damit ich mit dem anderen komplett unterwegs sein kann. Oder noch besser, ich muss meine Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat, abgeben, damit ich mit Gott eines Mutes unterwegs sein kann. Ohne das wird es schwierig, den Heiligen Geist zu empfangen. Sie waren einmütig beieinander. Ich frage mich, ist sowas in der Gemeinde möglich? Oder seid ihr mit mir einer Meinung, dass wir hier ganz viele Schwächen haben? Ich will das. Aber ich meine, solange ihr nicht mit mir einmütig seid, wird es schwer werden. Wollen wir wirklich als Gemeinde, habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, dass wir eine neue Ausgießung des Geistes auf uns bekommen? Ja oder nein? Will ich das wirklich? Oder höre ich mir nur die Predigten jetzt mehrfach sonntags an über den Heiligen Geist und wie ich ihn neu empfangen kann? Will ich das wirklich? Ich frage das nochmal. Oder schaust du schon auf die Uhr und sagst, Mann, die Bratkartoffeln zu Hause müssen schon auf dem Feuer sein. Oder sollst du in deinen Gedanken kommen und sagen, heute ist es ja mal ganz schön warm, wann kommt er endlich auf den Punkt, warum startet er nochmal durch? Will ich das wirklich, dass der Heilige Geist auf mich kommt? Will ich diese Veränderung? Und ich sage euch, ich möchte sie haben, weil ich bin müde, so weiterzumachen wie bisher. Ich sehne mich danach, dass es wieder passiert wie bei der Jesus-People-Bewegung. Ich sehne mich danach, dass vielleicht die Gemeinde nicht, weil das von vorne angekündigt wird, auf die Knie geht, vielleicht auf die Predigt verzichtet und Gottes Angesicht sucht und sagt, wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit wir ein anderes Leben führen können. Wir schaffen das nicht. Ey, ich rede von meinen Schwächen. Ich kann hier ganz groß mich aufmandeln. Ich kann euch wirklich zurechtführen und sagen, ey, Leutchen, lasst uns mal. Und nachher sage ich, oh, ich brauche meine therapeutische Ruhe, Lara, bis 2 Uhr spätestens muss ich flach liegen, sonst ertrage ich den Sonntag nicht. Versteht ihr? Damals am Nollendorfplatz sind die Leutchen auf die Knie gegangen. Sie haben gesagt, wir brauchen eine Jugend. Sie haben nicht an der Veranstaltungsschraube gedreht. Wir müssen noch einen Kicker aufstellen, noch eine Tischtennisplatte. Wir müssen früher oder später anfangen. Wir müssen lautere Musik haben oder nicht. Die sind so gekommen. Die sind so gekommen. Die Drogenabhängigen, die hatten einen ganz anderen Lebensrhythmus als die Omis damals am Nollendorfplatz. Und für mich war interessant, als 20-Jähriger, 21-Jähriger hat mich der leitende Sekretär vom CVJM im Kreis Siegen gefragt, Paul, du bist doch jetzt bei den Jesus-Bibeln, sag mir mal, so war seine Frage, warum ist die ganze Erweckung bei den Jesus-Bibeln bei uns vorbeigegangen, die wir doch unser Leben für die jungen Leute ausgerichtet haben, wir haben Sportprogramme, wir haben alles, was da ist. Ich habe mich oft gefragt, was ist es gewesen, warum gerade der Nollendorfplatz? Und warum nicht der CVJM? Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass die Gemeinde einmütig aufgestanden ist, einmütig auf die Knie gegangen sind und haben ihre Bedürftigkeit vor Gott ausgedrückt. Sie haben einen Moment lang alle ihre Programme sein gelassen. Die Gemeinde hatte die Waldbühne gemietet und hat ein Riesenprogramm gemacht, aber nie ist einer hängen geblieben in der Gemeinde. Kein junger Mensch ist deswegen reingekommen. 6.000 Leute in der Waldbühne. Das wäre was für uns, nicht? Viel größer war der Nolli damals auch nicht. Der war wesentlich kleiner wie hier. 40 ältere Herrschaften, ein Jugendlicher. Die haben eine eigene Zeitung rausgebracht. Es gab nichts, was sie evangelistisch nicht ausprobiert haben und kamen dann ans Ende und sahen, ohne diese Bedürftigkeit, dass der Heilige Geist uns begegnet, passiert nichts. Wir bleiben nur religiös unterwegs, mehr oder weniger gut. Aber die Frage ist, will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Merkt ihr, wie viel Kraft in dem Einmütig liegt? Nützt nichts, wenn 2, 3 Leute aufstehen. Die kriegen vielleicht die Fülle im Geist, aber du nicht. Hier rede ich über meine Schwäche. Über mein Rizinus-Phänomen, Teil 2. Es könnte ja sein, dass der Herr Jesus sagt, dann sollst du mein Zeuge sein und dann komme ich sofort zu dem Ergebnis, nee, ich bin kein Evangelist für die Straße. Da steht nicht, du sollst ein Evangelist auf der Straße sein, sondern da steht, du sollst mein Zeuge sein. Merkt ihr, wie wir Korrektur brauchen durch den Geist der Wahrheit? Will ich mich wirklich verändern? Das braucht Mut. Und es braucht Gebet. Es steht auch geschrieben, wer bittet, der empfängt. Ich mache jetzt keinen Appell für den Besuch von Gebetsstunden, sondern ich möchte nochmal ganz kurz querbürsten. Ich weiß nicht, wer von euch noch ohne Navi durch die Stadt fährt, aber ich kann mich noch an diese Zeiten erinnern. Meine Frau mit dem Stadtplan auf den Knien. Die Männer wissen schon, was jetzt kommt. Die Helden immer falsch rum, meine ich, subjektive Wahrheit. Sagt, wir müssen genau hingucken. Ich sage, ich habe das im Gefühl. Ich fahre in die Stadt, sie sagt rechts, ich sage, nee, mein Gefühl sagt geradeaus. Irgendwann bringt der Stadtplan nichts mehr. Und jetzt müsste ich als Mann zugeben, ich müsste fragen. Aber vorher fahre ich noch 10 Minuten. Und umdrehen erst recht nicht. Ihr Männer, ja, kennt ihr das? Oder bin nur ich so? Schließlich, wenn nichts mehr geht und ich das Gesicht von meiner Frau nicht ganz verlieren will, dass sie den Plan doch richtig rumgehalten hat, kurbel ich die Scheibe runter und frage jemanden. Ich erwische natürlich als erstes einer, der nur zu Gast in der Stadt ist, der keine Ahnung hat. Sag ich, es ist also zwecklos zu fragen. Ich fahre noch mal 10 Minuten, ich übertreibe jetzt maßlos, ja. Und dann habe ich schließlich einen, den ich in meinem ganzen Stolz frage. Jetzt sagt er, ja, fahren Sie mal 10 Kilometer zurück an der Ampel rechts, dann kommt McDonald's, dann wieder links, noch mal 100 Meter geradeaus und dann rechts, links. Ich sage, danke, ich weiß noch McDonald's, aber mehr habe ich nicht mehr. Und schließlich fahre ich wieder nach Gefühl. So ist es oft mit Gebet. Gott sagt was. Und ich denke, naja, ich habe ein gutes Gefühl, ich mache das mal anders. Ich sollte vielleicht mal wieder mehr beten. Ja, eigentlich eine gute Idee. Könnte ich mir mal vornehmen, Herr. Aber du kennst ja meine Gedanken von Ferne. Wozu soll ich das extra nochmal formulieren? Und irgendwann fragst du mal einen, der sagt, du musst so und so abbiegen, Buße tun. Ne? Versteht ihr? Und schließlich fährst du wieder nach Gefühl. Gebetszeiten nach Gefühl sind nicht viel wert. Die Jünger damals, wie haben sie das Warten überbrückt, damit er nicht langweilig wurde und sie nicht auf dumme Gedanken kamen? Sie waren einmütig im Gebet zusammen. Ich habe jetzt viel angerichtet mit meinem Bekenntnis, wo ich meine Schwächen habe. Warten ist nicht meine Stärke. Entscheidungen zu treffen, nicht meine Stärke. Wozu denn die Taufe? Warum kann Gott nicht sowas machen? Die Wahrheit ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich diskutiere immer bis zum geht nicht mehr, weil ich meine subjektive Wahrnehmung. Oh, ja. Einmütigkeit, so ganz ehrlich, ist auch nicht meine Stärke. Jedenfalls, wenn sie von meinem Mut abweicht. Und Gebet? Auch nicht unbedingt meine Stärke. Als ich in der Vorbereitung an diesen Punkt gekommen bin, kam mir der Vers, den ich hier unten aufgeschrieben habe. Und er, Jesus, hat zu mir gesagt, zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wäre das ein Weg, mit meiner Schwachheit umzugehen? Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheiten, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich möchte mit euch gerne Gott wieder meine leeren Hände hinhalten. Und wenn was Gutes bei mir gefunden wird, dann will ich wirklich sagen können, es liegt nicht an mir, sondern das ist ein Geschenk von Gott. So würde ich gerne mit euch jetzt noch in der Gebetszeit reingehen. Einfach, dass wir noch einen Moment reflektieren innerlich, was du mit nach Hause nimmst. Ich habe Sehnsucht, dass wir wieder ein neues Pfingsten erleben. Und vielleicht werde ich nächste Woche nochmal davon anfangen. Es könnte passieren, weil ich denke, aus der Predigt kommt der Glaube. Und ich möchte diesen Glauben wecken, dass wir mit unserer Schwachheit zu Gott kommen und sagen, ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir meine Schwachheit, damit du in mir mächtig wirst. Ich brauche das Lobpreisteam, dass sie mir helfen. Und dann würde ich uns gerne ermutigen, einfach im Moment zu sitzen oder zu stehen, du musst nicht unbedingt mitsingen, sondern du kannst so zu Gott kommen und sagen, okay, hier bin ich. Begegne mir. Ich habe unser Team gebeten, ein altes Kirchenlied auszugraben, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei mir ein. Wer es kann, der singe laut mit und wir versuchen mal, ob wir das gut hinkriegen. Wer will, darf dazu auch vor Gott aufstehen und sagen, ich bekenne meine Bedürftigkeit. Ich habe den Vorteil, ich stehe vor euch. Ich habe euch meine Schwächen bekannt, nicht nur euch, sondern auch vor der unsichtbaren Welt. Und ich möchte, dass der Herr in meiner Schwachheit mächtig wird. Dafür brauche ich den Heiligen Geist.